Das ist nur ein Beispiel. Und ich finde es ganz schön, wenn man im Problemraum versucht, Dinge anders zu sehen als allgemein akzeptiert. Da finde ich, steckt eine große, große Kraft in der Innovation. Genau. Innovation ist ja so ein Frühstadion von was Neuem. Also ich bin da noch nicht drauf erpicht, dass es effizienter werden muss in erster Linie, sondern ich versuche mal was Neues. Ich glaube auch, dass Kreativität in der Zeit jetzt auch von KI und generativer KI wichtiger wird in einer vorgelagerten Position. Also wenn es darum geht, zum Beispiel spannende Fragen zu finden, da kreativ zu sein, glaube ich, ist wertvoller als kreative Lösungen zu finden. Weil das kann ich, wenn ich eine spannende Frage habe, durchaus dann wieder die KI füttern und sagen, hey, bring mir Ideen, Lösungen zu dieser Frage. Aber ich kann sehr schlecht wirklich kreative Fragen generieren lassen. Geht irgendwie auch, aber ich würde sagen, das finde ich noch spannend, wenn wir Menschen das selbst tun.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski, wisst ihr längst, und ich begrüße euch zu einer neuen schwungvollen Runde hier in unserem schnuckeligen Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und die fleißigen Hörerinnen und Hörer von Good Work wissen es. Es gibt 5 Good Work Prinzipien, also ihr wisst schon nicht, 5 Prinzipien, die man unbedingt einhalten muss, damit man endlich von Good Work reden kann, sondern das sind Suchfelder. 5 Suchfelder, die ja im Prinzip ja aus der initialen Feldforschung von Good Work entstanden sind. Und eins davon, und ich glaube, das darf ich hier auch wieder mal betonen, ist ein Lieblingsprinzip von mir, nämlich Denken in Möglichkeiten. Und das hat etwas damit zu tun, wie wir natürlich nach vorne schauen. Und mein heutiger Gast, der tut das sehr strukturiert, sehr klar, mit großer Leidenschaft, denn er hat mir gesagt, sowas wie Denkpartner für Innovation. Da sagt er, aber Jule, wenn ich das sage, dann kommen schon so ein bisschen Fragezeichen. Naja, gemeinhin würde man ihn wahrscheinlich als Innovationsberater bezeichnen. Genau das ist er, oder Innovationsexperte noch besser. Und Autor ist er auch von ganz tollen Büchern. Darüber wird zu reden sein, wie es so schön im Podcast-Jargon heißt. Jetzt mache ich aber erstmal die Tür auf. Wir begrüßen heute Jean-Philippe Hagmann. Er ist Schweizer-brasilianischer Hintergrund, steht auf seiner Website. Und liebe Leute, da hätte ich ja schon 1000 Fragen. Ich mache die Tür auf und sage, hallo lieber Jean-Philippe, schön, ja, dass du da bist.
Hallo Jule, super schöne Intro, dankeschön.
So, jetzt muss ich ja erstmal, also ich darf mal bitte ein bisschen in die Klischee-Kiste reingreifen. Also Schweizer-brasilianischer Hintergrund, was genau darf ich mir vorstellen, was schlägt mehr und was ist das für eine spannende Melange?
Also ich glaube, wenn du jetzt meine Frau fragen würdest, sie ist Schweizerin, sie würde sagen, ich bin mehr Schweizer als sie. Vom Typ her, weißt du so, super pünktlich, sehr korrekt, wenn es um Regeln geht und so weiter. Im Fußball, da habe ich 2 Schweizer Beine, wobei die Schweiz ja auch nicht so schlecht ist, aber ich bin auf jeden Fall kein Brasilianer beim Fußballspielen. Aber wenn man mich sehen würde auf der Straße, dann würde man wahrscheinlich nicht gleich denken, so, oh, das ist ein typischer Schweizer, sagen wir es so. Also Aussehen wahrscheinlich dann eher mehr Brasilianer. Mhm. Charakter würde ich schon sagen, sehr schweizerisch.
Sehr. Also das heißt, du würdest niemals über die Linie parken und du bist sehr pünktlich, sehr korrekt.
Genau. Ah. Ich stelle dann den Wecker, wie lange, dass ich das Auto noch stehen lassen darf, und wenn es dann so 5 Minuten davor, dann werde ich nervös. Weißt du, so. Ja. Dinge, die ich eigentlich gerne ablegen würde, aber so bin ich halt.
Okay. So, ich hab einen Eindruck und sorry für diese kleine Klischee-Schublade, die musste einfach sein. Und den Wecker nehmen wir natürlich gleich mal hier als Anker für unsere erste offizielle Frage, nämlich wie bist du heute in den Tag gestartet, lieber Jean-Philippe?
Ja, sehr gut. So wie eigentlich fast immer unter der Woche. Ich habe ja 2 kleine Mädchen. Die ältere davon, die geht in die Schule, 1. Klasse. Und das ist so, ich sag mal, mein Job, dafür zu sorgen, dass sie dann gut aus dem Bett kommt, dass die, bei uns heißt das Znüni-Box, also die
Was ist Znüni-Box?
Znüni, das ist die Essensbox für den Znüni, das ist das Essen um 9 Uhr. Die Znüni-Box, dass die dann steht. Und dann habe ich sie auch heute, weil wir ein bisschen knapp waren, mit dem Cargo-Bike zur Schule gefahren, das so den Hang hoch. Mhm. Genau. Aber das ist so ein sehr typischer Morgen. Gesteuert eher von den Töchtern, sage ich mal.
Also bis jetzt lässt noch nichts auf den radikalen Musterbrecher hinweisen, nee. Aber wir kommen bestimmt mal dahin. So, also das heißt,
es gibt auch so diese Theorie, dass die sagt, wenn du im Alltag dann sehr vieles, weißt du, ständig wieder Entscheidungen treffen musst, aufs Neue, dann bist du ziemlich schnell mal ausgelaugt. Ich mache vieles nicht so kreativ, damit ich da, wenn es dann sein muss, dann wirklich viel Kreativität reinstecken kann.
Wow, das ist super. Das finde ich, das nehme ich sehr gerne mit. Nach der Theorie, Jean-Philipp, was soll ich mal sagen, wenn ich mal auf mein Leben gucke, würde ich sagen, ja, kein Wunder, dass du in deinem anderen Leben nicht so wahnsinnig kreativ bist, weil dein Alltag schon so, sagen wir mal, nicht immer gerade sehr strukturiert ist. Aber gut, vielleicht ist der Umkehrschluss in dem Fall nicht statthaft. Wir schauen mal drauf. Gut, ich würde ganz gerne mit dir anfangen als Menschlein und dann gehen wir auch mal in das Thema rein, in das Thema Innovation. Denn ich habe es schon angekündigt, du hast ja 3 wunderbare Bücher geschrieben und jedes auf seine Art und Weise würde auch mindestens mal eine Podcast-Folge verdienen. Nämlich einmal schon der Titel, hört auf, Innovationstheater zu spielen. Ich glaube, da geht bei ganz vielen schwingt schon was mit. Also das ist ein wunderschöner Titel und ich glaube, jeder hat eine Fantasie. Da kommen wir natürlich auch dran vorbei. Dann ein sehr experimentelles Buch, ein Metamodell für agile Innovation. Ich glaube, das hat dich auch den einen oder anderen Blutschweiß und sonst was Tropfen gekostet, dieses Buch.
Und das ist so.
Und worüber wir heute reden, ist deine Bibel. Ja, also deine 95 Thesen der Luther für Innovatoren, 95 Thesen zur Innovation und das ist wirklich ein Buch, über das wir unbedingt reden müssen. Fangen wir aber erstmal mit dir an. Du bist neben deiner ethnischen Spezialität, bist du Maschinenbauingenieur und bist auch Industriedesigner, also darf ich das so wieder mal ein bisschen plakativ zusammenfassen? Ein Mensch, der gerne in Lösungen denkt?
Puh. Eher nein.
Eher nein?
Ja, genau. Also ich bin ein Mensch, der gern in Problem, ich mag das Wort nicht so, aber in Aufgaben denkt. Also ich liebe Aufgaben, Rätsel, Probleme, Herausforderungen, also die noch keine Lösung haben.
Also immer ein Escape Room.
ja, genau. So im metaphorischen Sinne Escape Room. Und ich finde, sobald du dann die Lösung vor dir hast, dann beginnt es langweiliger zu werden. Mhm. Also ich finde es da spannend. Ich finde es wirklich so, ich mag es, wenn ich so, ich habe noch keine Lösung. Mhm. Irgendwo steckt sie. Mhm. Oder die Lösungen, das gibt meistens ja mehrere. Aber ich habe so die Zufriedenstellende noch nicht gefunden. Das liebe ich, diese Situation.
Mhm. Also hast du tatsächlich auch beides regelrecht studiert? Also sowohl den Maschinenbauingenieur als auch das Industriedesignertum?
Genau. Also ich habe Maschinenbau habe ich nicht abgeschlossen. Das habe ich 4 Semester studiert und dann im Studium selbst gemerkt, dass es, ja, wie du sagst, es ist schon sehr, sehr nah bei den Lösungen. Du kriegst quasi die Gleichung als Schlüssel, wie du dann zur Lösung kommst in der Regel. Du bist eigentlich schon im Lösungsraum und dann versuchst du zu optimieren. Also es ist jetzt sehr plakativ, aber ich fand es dann spannend. Wir hatten eine Vorlesung über das Industriedesign und da hat der Professor gesagt, die Industriedesigner, mit denen müssen wir Ingenieure zusammenarbeiten. Und die denken sehr häufig 3, 4, 5 Schritte zu weit. Und wir müssen das dann zurückkorrigieren. Und ich fand das so spannend. Ich habe gesagt, okay, ich möchte der sein, der 4 Schritte zu weit denkt. Da fühle ich mich wohl, also wirklich so über den Tellerrand. Und deshalb habe ich dann auch gewechselt.
Ich frage deshalb, ich bin ja auch mit einem Ingenieur verheiratet, der wird sich die Folge garantiert auch anhören. Und wir witzeln da auch manchmal ein bisschen drüber. Das ist natürlich jetzt auch wieder hier. Irgendwie bin ich heute total klischeemäßig unterwegs, aber egal.
Ist voll okay. Wenn man's so labelt, ist es ganz okay.
Genau, dann darf sich ja jeder auch ein alternatives Bild dazu machen. Was schon auffällt, es gibt ja diesen blöden Spruch, in dem Ingenieur ist nicht zu schwören. Da steckt ja wie immer an solchen Sprüchen ein Kernchen Wahrheit drin, nämlich so diese Tüftlersehnsucht und diese Sehnsucht auch, eine Lösung für etwas zu finden. Also sehr, sehr schnell auch in den Lösungsraum, und du wirst schon hören, wo ich hin will, zu springen. Und das ist ja bei einem Designer auch in gewisser Weise angelegt, aber für Innovation braucht es ja was erstmal, bevor ich in den Lösungsraum springe.
Ja, also es gibt ja in dieser, ich sag mal, eine Denkschule, die jetzt in den letzten vielleicht 20 Jahren oder so vorherrscht, Design Thinking, Lean Startup, Double Diamond, Scrum und so weiter. Da ist quasi so, die Denkschule ist ja die, es gibt den Problemraum und es gibt den Lösungsraum. Und der Problemraum ist genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger als der Lösungsraum. Genau. Und ich möchte auch ein bisschen damit brechen. Also mein viertes Buch geht dahin zu sagen, okay, ich habe eine Alternative zu diesem Human-Centered oder User-Centered Design oder Innovation. Aber es ist nicht ein Riesenbruch, denn ich finde, in diesem Vorhof dieses Lösungsraumes, bevor wir also überhaupt in den Lösungsraum eintreten, da steckt extrem viel Magie drin. Und der Fehler, der sehr häufig gemacht wird, wenn wir sagen, wir müssen zuerst das Problem verstehen, ist, dass wir glauben, dass ist ein Verstehen wie in der Schule. Weißt du, so im Sinne von, sag mir, wie das Problem ist. Und dann habe ich es verstanden, also glaube es verstanden zu haben, und dann darf ich in den Lösungsraum endlich. Mhm. Und das sehe ich als ein Problem, weil der Problemraum, da geht es vielmehr darum, Dinge zu sehen, die man vielleicht im Alltag nicht sieht. Mhm. Also nehmen wir das Beispiel von Newton und dem Klischee, bleiben wir beim Klischee, der Apfel fällt mir auf den Kopf und er sagt sich so, okay, der Apfel fällt runter. Ob das jetzt so passiert ist oder nicht, wissen wir alle nicht genau. Aber er ist ja nicht der erste Mensch, der festgestellt hat, dass Äpfel auf den Boden fallen. Also das weiß jeder, jedes Kind weiß, dass Dinge runterfallen. Und wenn man sich dann fragt, warum, was ist das Problem dahinter oder was ist das, die Erklärung, dann kamen die alten Griechen dazu zu sagen, jedes Objekt hat so einen inneren Drang zum Boden. Irgendwie so ein Drang, runterzugehen. Ja, ist eine Erklärung, kann
hoch.
Ich damit leben.
Genau,
nicht hoch. Genau. Mhm. Und Newton hat quasi das angeschaut, was wir alle auch gesehen haben, und hat es anders interpretiert. Also hat versucht, was anderes darin zu sehen. Und ich glaube, das müssen wir tun im Problemraum. Ist quasi ein Problem, das irgendwie offensichtlich ist und vielleicht wir alle irgendwie kennen, zu sagen, was darin sehe ich, was vielleicht andere noch nicht gesehen haben. Und ich glaube, da steckt die Magie. Also es ist dieses klassische Paradigmenwechsel. Also ich muss das Paradigma oder mein Denkmodell, wie ich die Welt sehe, und da sind wir schon sehr philosophisch und psychologisch unterwegs. Wir haben ja alle Filter durch unsere Erfahrungen und unsere Sinne und so weiter. Also ich sehe die Welt so, wie ich sie auch sehen möchte. Und wenn ich da versuche, innovativ zu sein, dann sehe ich auch nur Lösungen, die in diesem Weltbild auch
stimmig
sind.
In den Raum passen, genau.
Genau. Die passend sind. Also man sagt eben die Viabilität, die viabel sind in meinem Weltbild. Mhm. Wenn ich es aber schaffe, irgendwie zu sagen, was, wenn das nicht so ist, sondern anders? Also nehmen wir mal ein Beispiel, vielleicht aus Good Work. Weißt du, irgendwie das eine Weltbild, oder es gibt da so die Theorie XY, wo man sagt, so der Mensch ist faul und man muss dem irgendwie Aufgaben geben und dann auch gut kontrollieren, damit er die Aufgaben tut. So ein Weltbild, und das wird auch immer wieder bestätigt, weil der Mensch, wenn ich ihn so behandle, sich auch so verhält, oder? Und dann sehe ich das und denke so, mein Weltbild stimmt ja. Also meine Lösung muss irgendwie damit zu tun haben. Noch mehr Incentives, noch mehr Bestrafungen, noch mehr Micromanagement und so weiter. Wenn ich aber hier einen Paradigmenwechsel mache und sage, hey, der Mensch ist eigentlich intrinsisch motiviert und er macht das von sich aus, der braucht gar keine Belohnung von außen und Bestrafung, solange das für ihn Sinn macht und von Wert ist. Okay, dann habe ich eine andere Sicht drauf und plötzlich ergeben mir dann auch ganz andere Möglichkeiten. Das ist so ein Beispiel. Und ich finde es ganz schön, wenn man im Problemraum versucht, Dinge anders zu sehen, als allgemein akzeptiert. Da finde ich, steckt eine große, große Kraft drin in der Innovation.
Ja, genau. Wahnsinn. Und ich sage ganz oft, da teilen wir ein Stück weit auch die Realität, wenn ich Vorträge halte am Ende. Ich kann mir vorstellen, dass ich mir sehr vieles noch nicht vorstellen kann.
Und sehr allein, vieles, ja. Genau.
Ja, und dann siehst du die Reaktionen der Menschen, dann gibt es welche, die sagen, also die machen wirklich so, Achtung, Podcasterin macht den Mund auf, also sind wirklich so ein bisschen, ah, okay, und verstehen, dass das vielleicht ein tiefer Gedanke ist. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, okay, ja, vorstellen, ja. Mhm. Und der Punkt ist ja der, dass ich wirklich in der Regel mir nur das vorstellen kann, was ich mir vorstellen kann, den Rahmen, wie du ihn eben gesagt hast. Und wie kann ich das austricksen?
Ja, genau.
Und deswegen, darum geht es, glaube ich, auch. Die eigenen Biases, Fehlwahrnehmungen, die eigenen Filter etwas zu überwinden. Mhm. So, wie kamen wir jetzt zum Konzern, wo du ja auch mal, glaube ich, unterwegs warst oder zumindest mal im grundständigen Unternehmen und dort auch gearbeitet hast? Oder warst du schon immer ein Free-Flow-Element? Nein, warst du nicht, oder?
Nee. Also nach dem Industriedesign-Studium, da war ich Free-Flow, da habe ich ein Startup gegründet mit einem eigenen Produkt, das ich aus dem Studium quasi entwickelt habe. Aber danach, da hatte ich schon auch noch Stationen, zuerst bei einem Mittelständler und dann später noch bei einem Schweizer Konzern ist jetzt von der Größe her nicht vergleichbar mit Deutschland oder so.
Es geht ja um die Strukturen.
Ein Konzern, Energiebranche, im Innovationsmanagement. Also genau, da entstand auch mein erstes Buch, hört auf, Innovationstheater zu spielen, als Reaktion darauf.
Wieso kann ich mir das denken?
Und zwar hatte ich ja da in dieser Zeit auch sehr viel Kontakt mit anderen Personen aus anderen Corporates, wo ich dann, ich habe ganz viele Fragen gestellt und mich dann, die Frage gestellt, ob das nur so ist bei dem Unternehmen, wo ich dann bin, oder ob das so Muster sind, die man immer wieder findet. Und ich musste das Zweite feststellen. Also das war absolut nichts Einzigartiges, was ich da gesehen habe an komischen Mustern, an Innovationstheater. Das passiert in ganz, ganz vielen Unternehmen. Das ist eher die Regel.
Und weißt du was, da steigen wir doch gleich mal ein. Wir werden die 95 Thesen, um die Menschen, die uns zuhören, jetzt mal zu entlasten, nicht alle 95 hier durchdeklinieren. So ein paar werden wir, und ein paar sind wir ja auch schon implizit vorbeigekommen. Ich würde ganz gern mit dir in die Unternehmensstrukturen reingehen, denn wir sind ja immerhin hier bei Good Work, also zum Thema Kultur reden wir ja gerne. Und brauchen wir eine Definition von Innovation? Also hast du selbst eine für dich parat? Oder ist wahrscheinlich die Frage, die dir am häufigsten gestellt wird und die du wahrscheinlich am schwierigsten beantworten kannst? Ich frage trotzdem.
Du hast es genau erkannt. Also ob sie die am häufigsten gestellte Frage ist, weiß ich nicht. Ich bin froh, wenn man sie stellt. Weil was ich doch auch oft erlebe, ist, dass man über etwas spricht und eigentlich gar nicht definiert, was man meint. Und dann spricht man aneinander vorbei, weil Innovation ist auch eine dieser großen Begriffe, so Sammelbegriffe, wo sich, glaube ich, die meisten Personen genau irgendwie was drunter vorstellen können, aber so ganz genau auch nicht. Nein, ich habe nicht die eine Definition und ich glaube auch nicht, dass es die gibt. Aber ich finde es wichtig, dass man es zumindest, wenn man im Unternehmen, in so einem Corporate oder im Mittelständler so Innovation betreiben möchte, dass man innerhalb dieser Systemgrenzen definiert, was man unter Innovation versteht. Dass man über das Gleiche spricht, wenn man über Innovation spricht. Das finde ich ganz wichtig. Aber für mich ist es zum einen schon mal ganz wichtig zu sagen, es gibt Innovation ist so ein Begriff wie zum Beispiel auch Design, hatten wir vorhin, oder Kunst oder Architektur. Das sind so Begriffe, die stehen sowohl für ein Ergebnis als auch für einen Prozess. Also ich kann Musik hören und dann höre ich irgendwie einen Song. Oder ich kann ja Musik machen. Wenn ich sage Musik als Begriff, dann weiß ich nicht, meine ich jetzt die Kunst, die Fähigkeit, das Tun? Oder meine ich jetzt ein fertiges Stück? Da sind wir wieder beim Lösungsraum, Problemraum wieder ein bisschen. Und Innovation als Ergebnis, und das ist das, was man so im Diskurs sehr häufig meint, weißt du, so, ja, das Unternehmen XY hat wieder eine Innovation rausgebracht oder welches ist deine Lieblingsinnovation oder was auch immer, da meint man ein Ergebnis. Und ich finde diese Seite wirklich nicht so spannend. Weil Innovation ja nicht per se was Gutes oder Schlechtes ist. Also es ist nicht viel erreicht, wenn ich irgendwie sage, dieser eine Becher hier ist eine Innovation. Im Gegensatz zum anderen Becher, der keine ist. Puh, I don't care. Ja. Wenn der keine ist, besser ist, mehr Wert stiftet, wie auch immer, dann nehme ich der keiner ist. Also das ist mir wirklich egal, dieses Label innovativ.
Das ist, weißt du was, du sprichst mir sowas von aus dem Herzen, weil so ein Claim von Good Work ist ja neu, allein ist kein Selbstzweck. Allein dadurch, dass es neu ist, ist es noch nicht besser. Ja? Also dieses Etikett neu, was ja in Innovation drinsteckt, ist ja erstmal zunächst noch nicht wirklich nichts eine Verbesserung.
Wert. Genau.
Wobei ich ja
deshalb
schon,
heißt ja auch Good Work und nicht New Work, oder?
Genau, also, Wow, du bist der Erste, der das so schön hier sagt. Kriegst gleich mal ein Sternchen.
Ja.
Ja, und es gibt, aber um das nochmal ganz kurz festzuhalten, also ich bin durchaus auch in meinen professionellen Bemühungen und Auseinandersetzungen mit Innovation an Menschen und Denkschulen vorbeigekommen, die sagen, nee, also eine Innovation muss schon einen Nutzen stiften, damit sie überhaupt das Etikett verdient hat. Also sie muss schon die Dinge besser machen. Also diese Perspektive gibt es ja durchaus auch. Ja?
Ja. Also sehr häufig sehe ich so einen Dreiklang. Es muss neu sein, einen Mehrwert stiften und erfolgreich sein. Und ich finde, von diesem Dreiklang zwei nicht sehr wertvoll. Also das Neu, weil Neu als Begriff nicht nur sehr subjektiv ist, also was für mich neu ist, muss für dich nicht neu sein, sondern auch verschiedene Dinge heißen kann. Also ich kann neue Schuhe kaufen, heißt ja nicht, dass die innovativ sind. Die sind einfach neue Schuhe, sie sind noch ungebraucht. Ich kann mein Haus, ich kann mein Haus renovieren. Ich mache es also renovare, ich mache es neu, aber es ist ja nicht innovativ. Also neu hat nicht unbedingt was mit innovativ zu tun. So. Weshalb ich anstatt neu sehr viel lieber von überraschend spreche. Weil überraschend hat ja mit dem damit zu tun, dass es eine Erwartung bricht. Und die Erwartung ist wieder mein altes Weltbild. Also ich erwarte, dass X passiert, weil das passt zu meinem Weltbild, aber es passiert Y. Das hätte ich nicht gedacht. Und das ist also außerhalb meiner Denkpfade. So, ich finde, das passt viel eher als neu, ist so überraschend. Okay, und jetzt haben wir überraschend, Mehrwert stiftend, das finde ich auch ganz gut. Und erfolgreich ist auch so ein Ding, ja, für wen ist was erfolgreich?
Woran wir das festmachen.
Genau. Das ist in der Praxis sehr oft so dieses Shifting the Goalpost. Wenn es dann draußen ist, dann kann ich immer noch sagen, ist jetzt für uns erfolgreich, weil wir hatten nur erwartet, dass wir 5 davon verkaufen. Wir haben jetzt doch 10 verkauft. Wie auch immer. Also ich kann es im Nachhinein immer noch als erfolgreich definieren. Und gleichzeitig ist es ja auch gekoppelt mit dem Mehrwert. Also wenn es einen Mehrwert gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es erfolgreich ist, größer, beziehungsweise wenn es erfolgreich ist, dann hat es wahrscheinlich auch einen Mehrwert gebracht, sonst wäre es nicht erfolgreich geworden. Also sage ich meistens, lass das erfolgreich weg, schaut drauf, dass es einen Mehrwert stiftet und überraschend ist, dann ist es für mich irgendwo schon innovativ. Das heißt noch nicht, dass es der große Erfolg sein wird, aber das ist auch nicht in meiner Hand. Also weißt du, das ist ja schlussendlich auch... Da kann ich nichts dafür.
Ich kann etwas bedingt, dafür tun, genau, aber ich kann es nicht dafür, steuern. Genau. Und es ist, so wie du es schilderst, ist das ja eigentlich die logische Konsequente, die Resultante daraus. Ja, also das ist das Ergebnis aus dem Prozess, den du beschreibst. Und jetzt schaue ich mal, so wie du drauf schaust, das sind ja sehr, sehr tiefe Gedanken, wie passt so ein Denkmodell auch in das rein, was du in Unternehmen erlebt hast? Also wie schaut man da auf das Phänomen Innovation? Also ist da Raum für solche Gedanken oder hat man eher so das Gefühl, wir brauchen hier mal einen Innovationsprozess, den wir schön strukturiert aufsetzen und da gibt es auch hauptberuflich oder zumindest mal als Rolle die Innovationsmanager. Versuch doch mal das so in dein Weltbild zu übersetzen oder auch in dein Erfahrungswissen.
Sehr schön. Genau, das sind jetzt ganz viele Themen, wo man jetzt eintreten könnte. Die meisten Unternehmen, die Innovation wollen oder die sagen, sie wollen Innovation. Also das kommt dann irgendwie von der Geschäftsleitung, wir wollen Innovation. Da gibt es verschiedene Motivationen dahinter. Eines kann sein, die Konkurrenten werden als innovativer wahrgenommen, wir möchten auch oder wir haben gehört, das sei wichtig oder keine Ahnung, die Produkte, wir glauben, sie verkaufen sich besser, wenn es von einem innovativen Unternehmen kommt. Also brauchen wir dieses Label, Image. Wir müssen das innovativ, genau dieses Image, wir möchten das innovativ wahrgenommen werden. Oder vielleicht im Hinblick auf den Arbeitnehmermarkt auch, es ist vielleicht einfacher, neue Mitarbeiter zu finden, wenn wir als innovativ wahrgenommen werden. Also da kann es ganz viele verschiedene Motivationen geben. Und je nachdem, welche Motivation, desto eher passiert Innovationstheater. Wenn es nur ums Image geht, dann macht man sehr viel häufig einfach einen coolen, innovativen Raum. Man hat vielleicht Innovationsteam, so ein Lab. Man hat, man macht Schulungen, vielleicht ein Design Thinking, da müssen alle mal durch. Und so, und dann kann man das irgendwie in die Broschüre reinschreiben und dann wirkt das so, als wäre man sehr innovativ. Aber man hat tatsächlich gar nicht so viel an den Strukturen ja verändert und an den Anreizsystemen und so weiter. Das heißt, Innovation, also die Fähigkeit, ich definiere es jetzt mal als organisationale Fähigkeit, Dinge zu tun, die außerhalb der eingetretenen Pfade funktionieren, also die überraschend sind für das Unternehmen. Hätten wir so nicht gemacht. Da braucht es ja wirklich auch strukturelle Veränderungen. Du kannst nicht einfach irgendwie so ein Team haben, das soll jetzt innovativ sein.
Jetzt macht mal, seid mal kreativ.
Seid mal kreativ. Und die ganzen strukturellen Bedingungen bleiben gleich, weil belohnt wird ja das, was irgendwo im Standardprozess schon drin ist. Belohnt wird das, was effizienter macht, was skaliert, was... all die Dinge, die eigentlich nicht unbedingt mit Innovation zu tun haben. Innovation ist ja so ein Frühstadion von was Neuem. Also ich bin da noch nicht drauf erpicht, dass es effizienter werden muss in erster Linie, sondern ich versuche mal was Neues.
Da muss ich mich eigentlich ja von dem, genau, da muss ich mich ja eigentlich von diesem Ballast total befreien können. Und du hast gerade schon, als ich dir so halb ins Wort gefallen bin, ein wichtiges Wort gebracht, nämlich Experimentierraum. Wäre das eine Option?
Ja, durchaus. Nur Raum müssen wir da nicht nur örtlich anschauen oder vor allem eigentlich zeitlich und mental. Und zeitlich, das kriegen noch einige hin, weißt du, man sagt, hey, du, wir haben ein kleines Team, das hat irgendwie einen halben Tag pro Woche Zeit für irgendwas oder irgendwie so. Ich glaube, das größere Problem ist das mental. Mentaler Freiraum oder Experimentierraum bedeutet auch, dass ich in dieser Zeit nicht noch an alle anderen Meetings denke, die ich auch noch hätte und die ich jetzt die Zeit besser dafür verwenden würde, um das zu tun. Ich brauche auch hier gerne das mentale Beispiel. Ich glaube, da können sich die meisten wahrscheinlich reinfühlen. Wenn ich meinen Job gekündigt habe oder gekündigt wurde und auf der Suche nach einem neuen Job auch einen gefunden habe, aber der beginnt zum Beispiel erst in 2 Monaten. Und ich habe jetzt eine Zeit zwischen den Jobs. Ich habe keine Verpflichtung mehr beim alten Job und der neue hat noch nicht begonnen. Also ich habe auch noch keine Aufgaben hier. Dann bin ich in so einem State of Free Mind, oder? Ich habe dann wirklich mentalen Freiraum, um überall hinzugehen mit meinen Gedanken, wohin ich auch möchte, mich vertieft mit Dingen auseinanderzusetzen. Und eigentlich müsste ich so einen mentalen Freiraum haben, so einen Zustand haben, um mich wirklich mit der Innovation zu beschäftigen. Und das ist extrem schwierig im Kontext eines Unternehmens.
Und dann, absolut, ich glaube, das kann jetzt jeder von uns auch nachvollziehen. Es kommt ja auch noch sowas dazu. Ich bin jetzt mal angenommen, machen wir es mal ganz konkret, verantwortlich für ein bestimmtes Vertical, für ein bestimmtes Produkt in einem Unternehmen und soll das jetzt auch gleichzeitig weiterentwickeln. Also nicht nur den Betrieb vorantreiben, sondern auch gleichzeitig mir Gedanken machen, wie ich das innovativer gestalten kann. Da habe ich ja eine totale Schere im Kopf. Also das ist ja genau diese Ambidextrie, die Beidhändigkeit von Explore und Exploit. Auf der einen Seite etwas weiter vorantreiben, weiter skalieren und auf der anderen Seite aber dafür sorgen, dass ich es vielleicht im Extremfall disruptiere und was ja nichts anderes heißt als zerreißen. Also wie hast du das auch vielleicht in deiner Zeit als Angestellter erlebt, diese inneren, ja, das sind schon tatsächlich Zerrissenheitsgefühle.
Ja, sind es. Und ich glaube, es gibt nicht so viele Menschen, die gut darin sind, beides gut zu tun. Also natürlich, die meisten von uns können wahrscheinlich wechseln zwischen diesen zwei, weißt du, so das eine ist das heutige Bessermachen, also dieses Exploit, und das andere ist dieses Explore, also dieses Neudenken, Experimentieren, Weiterdenken. Und ich glaube, die meisten von uns haben irgendwie ein Bias in eine Richtung. Und dann, und eigentlich hat das Unternehmen ja in der Regel Situationen, in denen es gut ist, wenn du das eine hast oder das andere hast. Und das ist schon eine Zerrissenheit. Und jetzt kommt noch dazu, dass ja praktisch alle Strukturen und Belohnungssysteme und weißt du, so individuelle Leistungsvereinbarungen und was es alles noch gibt, die zahlen ja fast alle auf die Seite ein Exploit. Also ich mache das heute besser. Das heißt, wenn ich vor der Aufgabe stehe, soll ich mir jetzt Zeit und Gedanken in das eine oder das andere investieren, dann bin ich in einem System drin, das das eine belohnt und das andere nicht.
Genau, das ist eine Paradoxie.
Ja, genau. Und das eine ist sehr viel konkreter und auch kurzfristiger. Ich sehe die Resultate, ich kann es vielleicht auch berechnen, ich kann es gut argumentieren. Und das andere ist sehr stark noch in diesem Möglichkeitsraum, in diesem könnte sein, was wäre, wenn, so ein bisschen eine Wolke. Und ich meine, es braucht sehr viel, dass jemand hinsteht und sagt, ich beschäftige mich mal mit dem Teil.
Ich gehe mal in die Wolke.
Ich gehe mal in die Wolke und lasse das andere mal einen Moment außen vor. Ist extrem schwer, auch wenn das vielleicht von der Person her sehr gut passen würde. Ich meine, du hast das ja wahrscheinlich in vielen von deinen Podcasts ja auch schon gehabt, dieses Verhältnisse prägt Verhalten. Also in dem Kontext, in dem ich bin, im Unternehmen, der Kontext selbst führt dazu, dass ich mich dann eher als Exploit in diesem Setting verhalte. Also ich werde versuchen, das heutige besser zu machen, was ja nicht schlecht ist. Also ich möchte das gar nicht abwerten. Das ist ja diese inkrementelle Innovation. Ich mache das heutige besser.
Das brauchen wir auch. Das brauchen wir
brauchen
auch.
Wir dringend. Aber wir haben kaum Raum für dieses andere. Also
für
dieses,
das Disruptive. Mhm.
Ja, oder dieses, was könnte auch noch? Was ist dir auch noch in Möglichkeiten, oder? In Möglichkeiten zu denken. Dafür ist kaum Raum. Also von dem her ist es extrem schwierig für Unternehmen, wirklich innovativ zu sein.
Mit Klischees haben wir angefangen. Ich mache mal weiter. Ich gehe mal in die Extreme. Und manchmal hilft es ja, so Dinge auf die Spitze zu treiben. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst, wir denken natürlich in vielen Grauschattierungen. Ich mache das jetzt mal extra. Und zwar, du hast die Möglichkeit bei Schraubenhuber und Co. KG, ein mittelständisches Unternehmen meiner Fantasie, so nenne ich das immer liebevoll, dich zu entscheiden. Du machst hier eine Abteilung mit Berufskreativen. Ja, also das sind so die Spinner, die Flipper, die Möglichkeitsdenker, die so richtig schön in ihrer Insel auch, die genau diesen Zustand leben und gestalten dürfen, den du so wunderbar beschrieben hast. Versus, du hast hier Produktverantwortliche, die beides sollen. Also die sollen dafür sorgen, dass ihr Produkt gut läuft, dass es ein bisschen besser wird. Und dann, wenn sie mal so eine Minute frei haben, auch mal ganz verrückt denken. Also du hast quasi so die beiden Extremvarianten.
Ja.
So, Jean-Philippe, du darfst dich entscheiden.
Also, keine schwierige Entscheidung für mich. Ich würde das erste wählen. Aber in dem Setting, wie du es beschrieben hast, wird es auch schwierig.
Genau.
Aber ich würde das erste wählen, weil zum einen Mittelständler, wenn jetzt das irgendwie noch Inhaber geführt ist und die Inhaberin oder der Inhaber wirklich versteht, was Innovation ist, das ist ein großes Wenn. Und auch weiß, dass es längerfristig ist, dass es nicht irgendwie schon im nächsten Quartal irgendwelche Benefits bringen wird, sondern dass es wirklich das Unternehmen, das ganze Unternehmen eigentlich eine neue Fähigkeit verleihen soll, dann hast du hier viel größere Chancen. Das ist das eine. Und das zweite ist, was wir natürlich nicht vergessen dürfen, jetzt hast du diese zwei Welten getrennt und du hast dieses Team von diesen Freidenkern und so weiter. Irgendwann wird das, was hier erarbeitet wird, auch zurück in das Kerngeschäft kommen müssen.
Und da liegt der Hase im Pfeffer.
Genau, genau. Und hier clashen dann zwei Welten aufeinander. Das heißt, das muss sehr gut durchdacht sein. Wie schaffen wir es, dass diese zwei Welten nicht völlig getrennt voneinander sind und dass der Übergang nicht sehr plötzlich stattfindet, sondern sehr langsam. Fast schon so organisch ineinander fließt dann. Und das kann man gestalten, dass es geht, aber es ist wirklich nicht einfach.
Ja, das und da sind wir ganz unmittelbar bei einem Thema, was ich schon fast Innovationskultur auch nennen würde, weil das kennen ja viele, dass in größeren Unternehmen Corporate Startups gegründet werden. Das sind ja dann diese berühmten Inseln, setzen wir mal voraus, dass die auch wirklich diese echte Freiheit haben und nicht nur einfach so ein Etikettenschwindel sind. Und dann passiert ja Folgendes, dass sie oft so als Silo wahrgenommen werden, auch teilweise mit ganz gemischten Gefühlen, auch vielleicht sogar mit sowas wie Neid, dass sie sagen, ah ja, wir wissen ja gar nicht, was da passiert bei den Tollen. Die werden dann auch so fancy dargestellt, ist vielleicht auch ein bisschen intransparent, was da passiert. Also ich habe jetzt ganz viele negative Dinge aufgezählt. Was würdest du sagen, muss man kulturell oder strukturell mitdenken, damit eben dieses Clashen nicht so stark ausfällt?
Ja, genau, sehr schön umformuliert, weil an der Kultur kannst du ja nicht direkt arbeiten. Aber du kannst hingehen und überlegen, warum kommen zum Beispiel solche Gefühle auf? Also warum kommt zum Beispiel Neid auf? Und dann kannst du sagen, okay, du hast auf der einen Seite diejenigen, die, ich sag mal, sehr strukturiert, ein bisschen 9-to-5-Jobs haben, die durchaus so diesen Terminen nachjagen und Kundenreklamationen haben und Deadlines und so weiter. Und auf der anderen Seite, also dieses vielleicht ein bisschen intransparente, fancy Ding, die sind vielleicht in einem coolen Büro, die werden an jeder Präsentation nach außen, werden die dann wieder erwähnt, weil man möchte ja das Unternehmen zeigen, wie, was man auch für coole Dinge tut. Und natürlich führt das zu diesen Konflikten. Und jetzt könnte man hingehen, das ist so ein Vorschlag aus meinem ersten Buch, zu sagen, wie schaffe ich es strukturell, das Innovationsteam zu benachteiligen?
Ja, weil jetzt müssen die auch mal abwaschen und Spülmaschine ausräumen.
Genau, also ich gebe denen nicht den schönsten Raum, sondern eigentlich den gar nicht schönen Raum. Vielleicht hast du da fast kein Tageslicht, wie auch immer. Die haben auch nicht ein höheres Gehalt als die anderen. Und, so dass dann schnell mal heißt, eigentlich möchte ich gar nicht wechseln als eine Person, die im Kerngeschäft drin ist. Eigentlich möchte ich gar nicht wechseln. Die sind in diesem Scheißbüro, verdienen vielleicht weniger als ich und, keine Ahnung was. Weil die an der Innovation arbeiten, die sind in der Regel intrinsisch motiviert. Die brauchen all diese fancy Dinge rundherum gar nicht, in der Regel. Das heißt, das gibt man denen, obwohl sie es gar nicht brauchen, was eigentlich eher dazu führt, dass diese zwei Welten miteinander clashen.
Wie cool.
Also da kann ich hingehen und sagen, genau, wie schaffe ich es, dass ich denen alles wegnehme, was sie eigentlich gar nicht wollen und nicht brauchen, weil die finden es eh schon cool, was sie tun, weil sie diese Freiheiten haben, die andere vielleicht gar nicht haben. Das ist schon genug Lohn. Das ist auch extrem jetzt. Aber.
Ja, ich liebe das, ich liebe alles daran, weil es ist natürlich auch so komplett Kopfstand, ja, quasi nochmal strukturell bestrafen, wie du es beschrieben hast. Und da könntest du ja fast auch wieder so ein Experiment machen. Das ist jetzt wirklich fast schon unethisch, aber meine Fantasie spielt gerade ein bisschen verrückt, so nach dem Motto, wie lange kann ich die Raumtemperatur runterregeln, bis die sagen, so, jetzt reicht's. Ja, also ich habe schon den Anorak an, aber jetzt übertreibt ihr. Und was du, und dahinter steckt ja was, also wir sind hier keine Zyniker, liebe Hörerinnen und Hörer, sondern dahinter steckt ja was ganz, ganz Wesentliches, dass nämlich viele Unternehmen exakt diesen Fehler machen. Da ist eine
Einheit.
Genau,
das Gegenteil, genau.
Die spielt schon gefühlt, also ich rede in Klischees von aus Sicht der anderen Mitarbeiter, die spielen den ganzen Tag, haben den coolsten Raum, die meisten Attention, können tun und lassen, was sie wollen, beschäftigen sich nur mit irgendwelchen wolkigen Dingen, wenn es nicht klappt, auch nicht schlimm. Ja, und wir können hier den ganzen Tag die fucking Arbeit machen, das ist nicht gerecht und das führt ja zu einer Spaltung.
Absolut.
Potenziell.
Ich meine, die Scheißarbeit machen, in Anführungszeichen, also auch die Arbeit kann natürlich Freude machen und so weiter.
Das wissen wir alles, genau.
Aber das ist ja, da kommt auch das Geld rein. Also die wissen, hey, also wenn es uns nicht gäbe, dann könnten die anderen gar nicht spielen den ganzen Tag. Und trotzdem, und weißt du, in vielen Unternehmen ist es ja noch so paradox, dass man sagt, es gibt Einstellungsstopps oder wir müssen schauen, dass wir sparen und so weiter, während man gleichzeitig sich das leistet, dass andere den ganzen Tag, in Anführungszeichen, spielen. Und dann gibt es ja noch dieses, was auch sehr häufig passiert, die Innovatoren finden dann, hey, wir müssen im Unternehmen noch ein bisschen sichtbarer werden, noch sichtbarer. Mhm. Und jetzt machen wir einmal jährlich oder zweimal jährlich noch so einen großen Event. Da gibt's noch gratis Pizza und Bier und das macht dann allen Spaß. Ich meine, das ist das Bild, das man dann hat von der Innovation. Ja. Ah, das ist das, was die den ganzen Tag schon tun. Mhm. Und wir dürfen jetzt einmal auch noch mitmachen bei diesem Spaß. Mhm. Mhm. Also das führt logischerweise zu Konflikten.
Ja, Wahnsinn.
Das kann man sich nur leisten als Unternehmen, wenn es wirtschaftlich gut geht. Und wir sind jetzt halt in einer Zeit, in der es sehr, sehr schwankend ist und gut geht über lange Zeit. Das kennen wir schon gar nicht mehr. Mhm. Deshalb sehen wir auch, also es ist einer der Gründe, es gibt natürlich viele Gründe, warum das sehr viele Unternehmen alle ihre Innovationsabteilungen und Labs und so weiter auch jetzt wieder loswerden. Das kann man sich jetzt nicht mehr leisten, weil sonst gäbe es eine Aufruhr im Unternehmen.
Und jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass du denkst, wie dumm das gerade jetzt zu denken. Ich meine, es ist klar, no have, no can do, das ist auch vollkommen logisch, aber zum Teil wird ja auch eine Gunst der Stunde genutzt, um Dinge durchzusetzen, die man vielleicht zu guten Zeiten sich nicht getraut hätte, auch wenn man selbst gar nicht unmittelbar von der Krise betroffen ist. Stellen sich die Unternehmen die richtigen Fragen? Klingt nach rhetorischer Frage, ist es auch. Dankeschön.
Welche Fragen? Nein, also ich meine, sie schauen sich an, wir haben Innovationen vorher gemacht und wir haben jetzt vielleicht die letzten 10 Jahre oder so diesen Aufstieg dieser Innovation Labs und so gehabt und Ambidextrie war auch so ein Riesenwort und das hat man dann meistens so verstanden, wir müssen ein Team haben, das getrennt von allem, vielleicht in Deutschland war es dann in Berlin irgendwo, was hip und cool ist, ihre Labs haben und so weiter, wirklich weit weg vom Unternehmen, sodass beide nicht wissen, was die anderen eigentlich wirklich tun. Also da hat man viele Fehler gemacht und ich glaube, der Fehler, der jetzt passiert, ist zu sagen, ach, das ist Innovation, nee, das funktioniert nicht, machen wir nicht.
Aber diese, das ist ja nicht dieses Innovation wollen wir nicht.
Genau, aber es ist ja eine Version davon, wie man Innovation versuchen könnte und es gibt ganz viele andere. Mhm. Und was ich jetzt sehe bei gewissen Unternehmen, die es trotzdem wagen, ist zu sagen, wie schaffen wir es mit kleinen, könnte hier das die Analogie eines die Akupunktur nehmen, wenn man so sagt, so, man versucht mit so kleinen Stichen ins System an Orten, wo durchaus was bewegt, das Ganze irgendwie zu verändern. Und diese kleinen Nadelstiche könnten zum Beispiel, um eins zu nennen, sein, dass man sagt, wir bilden ein paar Menschen darin aus, sehr gut Dinge zu testen, Neues zu testen. Also wie kann ich mit sehr wenig Geld und sehr wenig Zeit testen, ob eine Idee, irgendeine Idee, vielleicht funktionieren könnte. Da baue ich noch keinen Prototypen, noch keine großen Dinge, noch keine Proof of Concepts. Da brauche ich auch nicht viel Geld und nicht viel Zeit. Wenn ich jetzt so ein paar Leute habe, die haben ja sonst ihren normalen Job, also da muss ich nicht irgendwie Personen extra nehmen. Ich muss die natürlich irgendwie ausbilden. Aber dann könnte ich alles, was an neuen Ideen reinkommen, sagen, hey, das geht zuerst zu denen. Und die sollen mal mit einfachen Mitteln rausfinden, lohnt es sich hier noch ein bisschen mehr Ressourcen zu investieren oder lassen wir es sein?
So eine Art Sounding Board
für neue Ideen. Genau, aber nicht verkopft, also nicht im Sinne von, wir rechnen das im Business Case durch oder so, weil das sind dann wieder so Wunschzahlen, sondern wirklich fast schon mit Feldexperimenten oder mit irgendwie mit anderen Experimenten. So.
Ja, sehr
cool. Das ist eine Möglichkeit. Dann brauchst du eben nicht diese Innovation Labs und Lego und, sondern du machst es anders.
Ja, ich glaube, das ist jetzt schon mal sehr praktisch, das Innovations- in Anführungszeichen Management. Der Begriff an sich ist ja auch wahrscheinlich schon schwierig. Könnte mir vorstellen, dass er dir auch nicht so gut gefällt. Was hältst du von so einem klaren Innovationsprozess? Also es gibt ja auf der einen Seite, du hast dich ja eingangs hier schon als auch durchaus sehr strukturierter Mensch vorgestellt, aber auf der anderen Seite als der Mensch, der sehr gerne auch mal komplett anders denkt. Mhm. Wie schaust du auf so Themen wie ein dedizierter Innovationsprozess, also wirklich so Stage Gate, dann gehen wir in die Phase und so weiter.
Ja. Also ich habe Kunden, bei denen empfehle ich, keinen Prozess zu haben. Jetzt ganz ohne irgendwelche natürlich strukturellen Elemente geht's nicht. Also da musst du schon irgendwie zum Beispiel die Frage, wie kommt das dann wieder zurück ins Kerngeschäft? Das musst du irgendwo schon planen, das musst du strukturell andenken. Aber die arbeiten fast ohne Prozesse, wenn du möchtest. Dann habe ich andere, die haben sehr, sehr klare Prozesse mit sehr vielen Teilschritten. auch das funktioniert, weil was ich versuche, ist zu schauen, wie funktioniert das Unternehmen sonst? Also sind sie es gewohnt, mit Prozessen zu arbeiten, die sehr strukturiert sind? Dann ist es fast leichter zu sagen, wir machen jetzt auch einen strukturierten Prozess, weil die Art und Weise zu arbeiten, das kennen sie. Mit dem kommen sie klar. Was ich aber versuche ist, und du kannst ja bei den Prozessen auf verschiedenen Flugebenen operieren. Du kannst sehr stark, wenn du sehr nah heranzoomst, dann sagst du, mit welcher Methode müssen wir diesen Schritt machen und welche Bewertungskriterien stehen hier dann am Ende und wer bewertet was und wann kommt es weiter und so weiter. Das ist dann sehr nah dran. Das würde ich nicht empfehlen. Sondern, dass du sagst, es gibt diese eine Phase und in dieser Phase wird zum Beispiel experimentiert. Und da hast du schon gewisse Rahmenbedingungen. Aber wie experimentiert ist, ist dann sehr abhängig davon, was eigentlich der Inhalt ist, an dem du jetzt gerade dran bist. Nicht jede Innovation ist gleich, also eigentlich schon fast ein Paradox. Und eigentlich ist ja jede Innovation anders.
Mhm. Auch strukturell und, anders.
Genau, und alles irgendwie gleich behandeln zu wollen, ist eigentlich ein bisschen doof.
So, findet also den Fehler, ja.
Genau. Also das schreibe ich auf meinem dritten Buch hinten dran. Also irgendwie Innovation, der Wunsch eines Unternehmens, sich zu differenzieren von anderen und trotzdem machen es praktisch alle gleich. Finde den Fehler. Also das heißt, ich versuche auch nicht, ich habe nicht irgendwie den einen Prozess, den ich dann immer wieder brauche. Also Stage Gate, da habe ich sehr viele Kritik dran. Aber es ist nicht alles falsch daran auch. Und du kannst natürlich gewisse Elemente nehmen. Und ich schaue immer, dass es passend ist zum Unternehmen. Hm. Also
weißt du,
eher an, diese Ebene.
Ich denke gerade so ein Stück weit auch, ich habe ja bewusst mich auch für das Wort Good Work Prinzipien und nicht Good Work Regeln entschieden.
Ja, finde ich super.
Um da einfach eine andere Flughöhe reinzubringen und auch einen anderen Gestaltungsraum. Ja, eine Regel sagt dir ganz klar, in dieser Situation verhältst du dich bitte so. Ja, und im Prinzip hat ja viel mehr Interpretationsraum.
Genau. Mhm. Ich habe auch beim Kunden jetzt vor kurzem haben wir gesagt, wir geben keine Methoden und auch keine Regeln vor, sondern suchen uns für jede Innovationsphase, die wir definiert haben, 2 bis maximal 3 Prinzipien.
Mhm.
Also
gut.
Genau so, wie du sagst. Weißt? Und dann, und die sind. Und dann sagen wir auch wieder, gesunder Menschenverstand. Ihr kennt das Prinzip und ich kann mir bei jedem Prinzip Situationen vorstellen, bei denen ich es dann trotzdem anders machen würde. Weil es in diesem einen Fall keinen Sinn ergibt, das so zu machen. Aber das Prinzip sagt ja nur, zum Beispiel im Zweifel, mach zuerst das, bevor du das machst oder wie auch immer. Und du musst gute Gründe haben, wenn du es nicht so machst. Aber die gibt's. Es gibt Gründe, warum du es mal auch anders machst.
Jetzt haben uns ja die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer haben gesagt, ach, die Jule hat doch was von den 95 Thesen. Wann kommen die denn endlich? Liebe genau. Leute, die waren schon die ganze Zeit hier mit drin. Ich habe sie nicht immer so geframed. Ich lese mal so eine vor und dann werdet ihr verstehen, dass die ein oder andere wir hier schon so en passant bearbeitet haben. Zum Beispiel, die gefällt mir sehr gut. Der einzige Raum, den man tatsächlich braucht, um kreativ zu sein, ist nicht eckig, sondern rund. Es ist der Kopf. Also das war das, was du am Anfang sagtest. Es geht nicht vor allen Dingen darum, einen Raum zur Verfügung zu stellen, der möglichst bunt und fancy und überhaupt ein physischer Raum ist, sondern es geht um die zeitliche Flexibilität, aber vor allen Dingen die mentale. Und vielleicht an der Stelle, das Buch ist wirklich so aufgebaut, dass du jeweils von Luther ein Zitat hast, glaube ich. Ja? Es sind also wirklich eine These, so wie die ich jetzt vorgelesen habe. Und du nimmst Stellung dazu. Also es ist ein hervorragendes Buch. Wie sage ich das jetzt mal wertschätzend? Also es gibt ja Situationen, wo man vielleicht das Bedürfnis hat, mal 2, 3 Seiten zu lesen, die einen gut unterhalten. Ja? Auch dafür wäre das hervorragend. Weil es ist kein Buch, was man zwingend in einem durchlesen muss. Und damit meine ich nicht, das Buch abzuwerten, vorm Einschlafen oder sonstige Situationen, aber auch mal so tagsüber zwischendurch sagen, oh, ich schlage jetzt einfach mal auf, mal gucken, welche These passiert. Finde ich hier gerade.
Ja, ist ganz, ganz bewusst. Also bevor ich das Buch angefangen habe zu schreiben, war mir so der Begriff Toilettenlektüre immer im Kopf.
Ich wollte es nicht sagen.
Also weil es wirklich explizit in meinem Kopf war, weil das zweite Buch, das ich geschrieben habe, das komplette Gegenteil ist. Das darfst du eigentlich kaum länger aus den Händen lassen, weil sonst kommst du nicht mehr rein, weil es so verschiedene Ebenen hat und so weiter. Also es ist wirklich sehr komplex. Und ich habe dann gemerkt, da verlange ich sehr viel von den Leserinnen und Lesern. Was, wenn ich das Gegenteil mache? Ich mache eine Toilettenlektüre. Du kannst es irgendwo aufschlagen, du liest zwei Seiten, machst es wieder zu, denkst drüber nach. Fertig.
Siehst du, und bei mir kam das sofort an, ohne dass wir das so besprochen hätten, weil ich dachte, das ist cool. Ich finde, sowas ist total, also erstmal niederschwellig und da sind so viel tiefe Gedanken drin. Also deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, unbedingt mal reinschauen. Und wir sind ja immer noch bei den Unternehmensrealitäten und da ist auch ein Punkt, das hat mich total angesprochen, These 36. Ich lese sie euch mal vor. Wenn zwischen Hierarchiestufen große Lohndifferenzen existieren, schadet das dem Innovationsgeist. Und Achtung, ich bringe jetzt nochmal die Entsprechung von Martin Luther. Auch das, also ist so cool gemacht. Die Kunst geht nach Brot. Aha. So, nun, bitte, lieber Jean-Philippe Hagmann, Stellung dazu. Wie dürfen wir das verstehen?
Ja, ich meine, das ist ja eines der Belohnungssysteme in einem Unternehmen, ist der Lohn. Und wenn ich weiß, dass ich mehr verdienen werde, wenn ich die Stufe erklimme, dann werde ich im Zweifel, wenn ich vor Optionen stehe, mache ich A oder B, das wählen, was mich eher dazu, zu diesem Ziel führt, die Karriereleiter zu erklimmen. Mhm. Und wenn das wirklich auch klar ist, und es gibt Unternehmen, bei denen das auch sehr offensichtlich auch gemacht wird, hey, du, die weiter oben verdienen mehr, haben mehr Boni und müssen keine Überstunden mehr aufschreiben, keine Ahnung was, auch, und haben noch ein Auto und Parkplatz näher beim Eingang und so weiter, ja, dann werde ich wahrscheinlich sehr viel dran tun, genau diese Leiter zu erklimmen. Und das ist halt in der Regel das Kerngeschäft. Also da muss ich, wenn ich zwischen Exploit und Explore, also zwischen optimiere ich das, was wir schon tun, und gehe ich neue Wege, entscheiden muss, dann optimiere ich das, was ich tue.
Mache ich immer Exploit. Ja. Ist klar. Ist logisch. Also von daher ist ja schon fast auch eine gesellschaftliche These, habe ich mir überlegt, dass also da, wo das Gefälle sehr stark ist, das auch ein Stück weit zu einer Spaltung führt, logischerweise, das diskutieren wir hoch und runter auf einer gesellschaftlichen Ebene, und zugleich auch ein Innovationsgeist herrscht. Also siehst du da auch eine Analogie zu dem, was wir gesellschaftlich beobachten, zu dem, was du für Unternehmen auch da in die Diskussion stellst?
Ja, absolut. Also eindeutig. Jetzt hier kommt noch eine weitere Dimension dazu, und das ist dieses Vergleiche dich. Also wir vergleichen uns ja ständig. Und da gibt es ja auch diesen bekannten Hebel, dass sobald ich irgendwie im Status oder Gehalt oder was auch immer aufsteige, dass ich dann versuche, mich dann wieder mit Personen irgendwie zu vergleichen, die noch besser sind. Also die haben noch mehr als ich. Und irgendwie, das alleine macht ja unglücklich. Also ich werde ja nie der Beste sein in fast alle von uns werden nie die oder der Beste sein in irgendwas, weltweit gesehen. Und also auch hier wieder so ein bisschen diesen Appell von in sich zu kehren und zu sagen, bin ich zufrieden mit dem, was ich habe?
Ja.
Ist jetzt ist eher so kalenderspruchmäßig, aber ich finde schon, dass es, also weißt du, ich meine, ich lebe hier in der Schweiz, einen mega schönen Ort, habe zwei gesunde Kinder und irgendwie das Wetter ist gerade schön. Einfach mal glücklich zu sein damit und zu sagen, hey, das ist perfekt, wie es ist. Und dann habe ich auch wieder, dann kommen wir zurück zu diesem mentalen Freiraum. Dann bin ich völlig frei hier oben, um über verschiedene Dinge nachzudenken. Und ja, manchmal braucht es auch eher diesen pessimistischen. Ich meine, viele Künstler haben auch großartige Werke dann gemacht, wenn es ihnen nicht gut ging. Aus dem Schmerz. Also es ist nicht irgendwie, jeder soll jetzt in diesem perfekten Zustand innovativ sein wollen, aber ich glaube schon, dass wir das mehr in der Gesellschaft auch mehr tun sollten.
Absolut.
Also wirklich zufrieden sein mit dem, was wir haben. Weil den meisten von uns geht es jetzt besser als unseren Vorfahren, als dem Adel vor vielen Jahren gegangen ist. Also weißt du, die Besten von früher, die werden jetzt eifersüchtig auf die normalen Menschen von heute. Also.
Ja, ich hab hier neulich auch mal drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, man sagt, es haben bislang, ist ja auch sehr schwer zu berechnen, ich glaube 100 Milliarden Menschen überhaupt jemals gelebt, kumuliert. Also kennst du diese Zahl auch? Also
ja,
irgendwie habe
genau.
ich sie gelesen. Also das quasi, das sind die Anzahl der Menschen, die es jemals gab. Ja? Seit der Mensch erfunden wurde.
Genau.
Von wem und wie auch immer. Von dem wir, also von dem Produktmensch reden. So, und innerhalb dieser, wenn man sich das mal als ganz große Reihe vorstellt und nimmt mal jetzt den Jean-Philippe und die Jule, stellvertretend für die Menschen, die uns jetzt zuhören, dann sind wir innerhalb dieser 100 Milliarden Menschen, also alle, unfassbar, unfassbar privilegiert. Also wie du das ja auch absolut sagst. Also selbst der, ja, die hatten vielleicht ein tolles Schloss und die hatten Ländereien und was weiß ich. Aber Entschuldigung, wo war die vorgewärmte Toilette?
Ja? Genau.
Wo war das Auto mit Sitzheizung? Ja? Wo war die Klimaanlage? Wo war der Kühlschrank, der immer toll temperiert, alles frisch parat gehalten hat? Wo war die medizinische Versorgung und so weiter?
Genau.
Und da sind wir nur da. Also das, ich glaube, das darf man sich wirklich nochmal wieder ins Bewusstsein rufen. Und mit dem Vergleich, ich habe auch, gerade gestern habe ich irgendeine alte Datei gesucht, er kennt das ja, also wirklich sowas. Und dann bin ich so in meinem eigenen Kategoriensystem auf einmal an einer Datei vorbeigekommen, die so hieß, so, wenn ich irgendwann mal einen Podcast machen würde, und das war irgendwie so von 2018 oder 2017, was würde ich dann gern wollen? Und jetzt denke ich mal ganz groß, mit wem würde ich da gerne reden wollen, worüber? Und heute würde ich sagen, oh, gut.
Das war nicht groß gedacht, oder?
Nö, das war jetzt nicht. Und damals war ich so, wahrscheinlich kann ich das hier meinem Rechner anvertrauen, ohne dass ich vor meinem eigenen Bildschirm rot werde. Und jetzt wäre ich noch nicht mal zufrieden damit. Wie undankbar und wie ungerecht. Also wie zutiefst undankbar.
Wir vergleichen uns wirklich ständig nach oben. Also auch im, wie du sagst, auch mit sich selbst irgendwie.
Ja.
Man ist ja sehr gut darin, immer diese Baseline, von der man ausgeht, immer wieder nach oben zu korrigieren.
Ganz
und
genau.
Und dann zu sagen, wenn das die Baseline ist, ich bin nicht zufrieden mit dieser Baseline. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch evolutionär auch nicht so schlecht, weil man natürlich immer nach mehr strebt. Also das ist, ich glaube, evolutionär macht das Sinn. Aber wir leben halt in einer Gesellschaft, in der ziemlich alles im Überfluss da ist. Und wenn wir dann immer noch mehr wollen, dann gibt es ja keine Grenzen mehr. Und jetzt können wir noch den Schwank machen und sagen, Kapitalismus funktioniert auch nur, weil es ständig wieder Wachstum haben muss. Also jedes Unternehmen, alles muss irgendwie immer mehr und wachsen. Und das hat sehr viel gebracht in der Vergangenheit. Also wir sind jetzt da, wo wir sind, wahrscheinlich auch wegen diesem systeminhärenten Mechanismus von Wachstum. Aber auch den gilt es zu überdenken, weil wir können nicht ständig wachsen. Beziehungsweise Wachstum müssten wir wahrscheinlich auch anders definieren. Also Wachstum heißt nicht immer mehr Mitarbeiter, mehr Geld, mehr Energie, mehr Produkte und so weiter, sondern Wachstum kann auch verschieden anderes bedeuten.
Ja, das ist ja, was Maya Göpel immer sagt, die auch nochmal eine dringende Hörempfehlung, das war auch ein sehr schönes Gespräch mit ihr hier bei Good Work, die sagt, wir denken Wachstum immer horizontal, aber wir können es ja auch mal vertikal denken. Entschuldigung, wir denken es immer vertikal, wir können es auch mal horizontal denken, ja? Also nicht nur höher nach oben, sondern vielleicht nach rechts, nach links wachsen, da andere Felder entdecken. Also die Richtung auch, ja, von Wachstum. Wir könnten jetzt noch ganz tief in die Methoden auch einsteigen. Ich glaube, wir zwei verabreden uns definitiv nochmal.
Ein bisschen haben wir es ja schon. Ich weiß gar nicht, welche Methoden, weil ich bin nicht so ein großer Methodenfan. Prinzipien.
Prinzipien, genau. Sag mal, in diese Diskussion könnten wir einsteigen. Warum gibt es kein Design Thinking mehr auf dem Papier? Also ich sehe es kaum noch und so weiter. Aber das Knoten ins Taschentuch. Ich würde ganz gern wirklich nochmal zum Ende unseres Gesprächs ein bisschen auch auf den Mensch fokussieren und beziehungsweise auf so zwei Begriffe, die mich angesprungen haben in deinem Buch. Nämlich einmal, was sagst du oder sag mal was zum Thema Erwartungssicherheit? Weil das fand ich auch nochmal einen ganz spannenden Twist. Warum oder inwiefern hilft uns Erwartungssicherheit, wenn wir mit Innovation uns beschäftigen?
Ja, das habe ich im Kontext geschrieben davon, dass ich weiß nicht, ob das stimmt, aber viele von uns kennen wahrscheinlich Vorgesetzte, bei denen man nie so recht weiß, woran man ist. Also dann mache ich mal was und einmal ist es gut, einmal ist es nicht gut, einmal ist es das Schlimmste, was du tun konntest. Oder einmal sagt die Person, wir möchten X und wenn ich dann X mache, dann heißt, wer hat dir gesagt, mach X, du solltest doch Y tun oder so. Und Innovation ist ja fast schon per Definition eben dieses Erweitern des Möglichkeitsraums. Also ich komme mit ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten, von sehr weit weg zu sehr nah, von sehr wild und so weiter. Und wenn ich ein System schaffe, wo ich eine gewisse Erwartungssicherheit habe, wo ich weiß, wenn ich mit dem komme, dann kann das Schlimmste, was dann passieren kann, ist X. Oder es wird wahrscheinlich so und so reagiert werden. Ich kann auf das so und so dann antworten. Dann gibt es viel mehr Freiheit, um wirklich auch innovativ zu denken. Wenn ich aber diese Erwartungssicherheit nicht habe, ich nicht weiß, werde ich jetzt bestraft dafür, dass ich jetzt mal weitergedacht habe? Oder ist es genau das, was erwartet wird oder nicht? Dann ist es extrem schwierig. Und wir Menschen ticken ja eher so, dass wir dann auf sicher gehen. Und ich werde dann, auch wenn ich vielleicht ganz wilde Ideen hätte, werde ich das bringen, was ich den Eindruck habe, mit dem kann ich umgehen. Also da weiß ich, was mich erwartet, wenn ich das so präsentiere.
Also in dem Fall ja auch nicht so ein gespiegeltes, kreatives, ich sag's jetzt mal bewusst, Chaos auf der anderen Seite im Verhalten, sondern an der Stelle vielleicht sogar eine Vorhersehbarkeit, eine gewisse Struktur, die es mir dann leicht macht, ehrlicherweise so ein bisschen wie bei deinem Tagesstart, was du gesagt hast, dann ist der Teil schon mal ein bisschen vorhersehbar und entlastet mich.
Ja. Aber ich möchte da vielleicht noch kurz einen Schwenker machen und sagen, auf der Ebene der Ideen ist es extrem schwierig, Erwartungssicherheit zu haben. Also ich kann sehr schlecht ein System erstellen, wo ich dann weiß, wie man auf eine ganz neue Idee reagieren wird. Aber was ich sehr gut tun kann und was ein großer Appell ist von mir, ist eher auf der Ebene der Fragen zu agieren. Also ich komme mit einer überraschenden Frage, zum Beispiel zum Top-Management und sage, möchten wir diese Frage als Unternehmen beantworten? Ja oder nein? Ich bringe noch keine Ideen, also ich bin noch nicht im Lösungsraum. Und auf dieser Ebene, glaube ich, ist es einfacher, eine Erwartungssicherheit zu erstellen, weil ich weiß ja hoffentlich, was das Unternehmen für eine Richtung, Strategie hat. Hoffentlich in Anführungszeichen, die meisten wissen es nicht, obwohl sie so ein Strategiepapier haben. Aber ich greife niemanden an. Weißt du, auch diejenigen, die sagen, ich bin in dem Gebiet XY, bin ich der Experte und jetzt kommt einer und hat eine Idee, die genau mein Expertisengebiet angreift. Schwierig. Aber wenn ich eine Frage stelle, wo der sagt, spannend, das ist ja genau in meinem Gebiet, ja, lass uns das tun. Also da kann ich viel eher mit dieser Erwartungssicherheit arbeiten, auf der Ebene der Fragen und nicht auf der Ebene der Ideen und Lösungen.
Was ist, danke dir nochmal für die Ausführungen zur Erwartungssicherheit, was ist Impronovation? Das ist der nächste Begriff, der mich angesprungen hat.
Impronovation. Es ist ein Kunstbegriff, den ich so mal zusammengestellt habe. Aber ich möchte damit sagen, dass Improvisation extrem viel mit Innovation zu tun hat. Und in dem Beispiel, in dieser These beschreibe ich auch, da gab es ein Experiment mit Mathe-Studierenden. Und dann hat ihnen eine Aufgabe gegeben. Und zwar gab es solche Mathe-Studierenden, die ganz am Anfang standen. Also die waren schon sehr gut in der Mathematik, aber die standen noch sehr am Anfang des Studiums. Und andere weiter hinten, die kannten schon vieles. Und diejenigen, die schon viel kannten, die haben das sehr vorhersehbar gelöst, weil die eigentlich den Lösungsweg schon kannten. Diejenigen, die den Lösungsweg nicht kannten, aber trotzdem versiert waren in Mathematik, die haben improvisiert. Die mussten improvisieren, weil sie nicht wussten, wie. Und die haben ganz viele wirklich schöne Lösungswege gefunden, ganz, ganz verschiedene. Das heißt, dieses Improvisieren sollten wir mehr kultivieren.
Also auch letzten Endes mehr Raum für Zufälle und für Ungewissheiten auch schaffen.
Absolut. Also Serendipität auch ein großes Thema bei mir. Dieser glückliche Zufall, über Dinge stolpern, die man nicht gesucht hat, aber die in dem Moment, wo man sie findet, extrem wertvoll sind.
Wir waren eigentlich bei Mensch trotzdem, die springt mich trotzdem nochmal an. Hat ja auch immer logischerweise die Dimension Mensch mit drin. Aber wir gehen nochmal ganz klein bisschen rüber in die Produkt- und Unternehmenswelt. Die Wünschbarkeit hochpreisiger Produkte kann nicht mit einfachen Prototypen getestet werden. Und dann hier wieder die Entsprechung von Martin Luther, das finde ich immer so cool. Wer einen Misserfolg nur als kleinen Umweg betrachtet, verliert nie sein Ziel aus den Augen. Also das nochmal zu den, warum kann man hochpreisige Produkte nicht mit einfachen Prototypen testen? Die Wünschbarkeit, ja, genau.
Weil hochpreisige Produkte in der Regel, vor allem im B2B-Kontext, nicht einfach von einer Person gekauft wird, die auch noch gleichzeitig die Nutzerin oder der Nutzer ist. Das heißt, das Ganze ist viel komplexer. Da gibt es den Einkauf, da gibt es dann die Entscheidungsträger, dann gibt es die das nutzen wollen und so weiter. Und wenn ich da mit einem einfachen Prototyp komme, also eigentlich ist das, was ich testen möchte, ist, kann ich dieses Ding verkaufen? mit all den Beziehungen, die da drin stecken. Das muss ich testen und nicht unbedingt das Produkt selbst. Wenn ich nur das Produkt selbst teste, vielleicht mit den Nutzern, und die sagen, hey, das wäre super, dann weiß ich immer noch nicht, ob das in diesem politisch verstrickten System überhaupt Anklang finden würde. Weshalb ist eigentlich sehr schwierig. Das heißt, der Verkauf selbst, der Sales selbst ist eigentlich mein zu experimentierender Gegenstand.
Ob das Nutzenversprechen auch wirklich verstanden und gewünscht wird. Auf verschiedenen Ebenen, genau. Ja. Also da kann vielleicht die Fachabteilung sagen, genau das, was wir gesucht haben. Der strategische Einkauf sagt, brennt euch eigentlich der Hut.
Ja? Genau. Und da gibt es ja auch noch diese, nicht nur haben sie es alle verstanden und sehen sie den Nutzen, sondern wer hat was dagegen, dass man was Neues einbringt. Und das ist halt in so einem Konstrukt, gibt es auch immer solche, die sagen, nee, mein Job hängt davon ab, dass wir dieses Alte noch brauchen und, und. Also das ist ein sehr komplexes Gebilde und das kann ich mit einem einfachen Prototyp in der Regel nicht testen.
So, das war jetzt nochmal die Klammer zum Produkt- und Unternehmenswelt. Zum Schluss noch so ein, zwei Fragen zum Thema Mensch, nämlich eine ganz einfache Frage. Gibt es unkreative Menschen?
Ja, die könnte man es fragen, gibt es Menschen, die nicht schnell sind im Rennen zum Beispiel? It depends. Also ich glaube, alle kommen irgendwie vorwärts. Also alle sind zu einem gewissen Grad kreativ, aber das ist auch irgendwie eine Fähigkeit, die zum Großteil auch angeboren ist. Also meine Sicht drauf. Ich glaube, das ist wie bei vielem Nurture or Nature. Also ein Teil davon ist angeboren. Gewisse Menschen sind kreativer von Natur aus. Einiges kann man antrainieren. Aber ich würde schon sagen, dass es kreativere Menschen gibt als andere, wie es auch schnellere oder größere Menschen gibt als andere. Ich glaube, das würde man nicht bestreiten. Das ist bei Kreativität, glaube ich, auch so.
Und das mag ich, dass du das mal so hier auch ganz ehrlich sagst, weil eine Zeit lang so ein bisschen fast wie bei Body Shaming und Body Positivity, alle sind schön.
It depends,
trotzdem,
right?
Also, it depends. Genau. Und trotzdem haben wir unsere ästhetischen Bilder. Die Frage ist ja eher, was schreiben wir zu? Und auch hier Kreativität. Ja, natürlich ist der Mensch per se kreativ, sonst könnte er nicht überleben. Die Frage ist nur, gibt es da Unterschiede, gradueller oder auch deutlicher Art und Weise. Was sind für dich, ohne dass ich dich jetzt zu einer Etikettierung zwingen will, aber so Erkennungszeichen, wo du sagst, ja, ich darf das vielleicht sagen, du bist Mensa-Mitglied, also mit einem sehr wachen und regen Geist ausgestattet. Also ich glaube irgendwie, wie ist das, hochbegabten Verband, genau, ich weiß, das ist ja vielleicht ein bisschen unangenehm, deswegen habe ich es ans Ende vom Interview gepackt.
Das hört niemand mehr, ich hoffe, es hören noch viele.
Nein, aber dann ist es schon ein bisschen der Boden bereitet. Also das heißt, was würdest du sagen, und hoher IQ heißt ja nicht per se sehr kreativ.
Eben gar nicht.
Genau, das Feld können wir nochmal aufmachen, aber vor allen Dingen auch, woran erkennst du, vielleicht analytisch oder auch intuitiv, dass dir ein Mensch mit einer hohen kreativen Gabe oder Präferenz, nennen wir es vielleicht auch so, gegenüber sitzt?
Ja, also zum Ersten möchte ich sagen, Kreativität ist nicht universell. Also wenn ein Mensch kreativ ist, ist es meistens in gewissen Gebieten stärker als in anderen. Also ich kenne wenige Menschen, also Leonardo da Vinci vielleicht, der war in vielen Gebieten sehr kreativ.
Universalgenie, genau.
Universalgenie, aber ich glaube, das ist eher die große, große Ausnahme. Du bist irgendwo in einem Gebiet vielleicht sehr kreativ, in anderen dann vielleicht auch gar nicht so. Aber Merkmale, die für mich darauf hinweisen, ist, wenn man nicht sehr schnell auf Lösungen zugreift, vor allem auf Lösungen, die man schon kennt. Also, ich habe gesehen, die lösen das so, lass uns das auch so machen. Oder lass uns mal schauen, wie die das machen. Oder heute würde man sagen, lass uns mal ChatGPT fragen. Dann ist man sehr schnell in diesem Lösungsraum. Also Leute, die es spannend finden, noch in diesem Problemraum zu denken, dann auch sehr gut darin sind, die Ebenen zu wechseln. Weißt du, von sehr detailliert wieder hoch zu einer Metaebene, fast so First Principle, so ja, lass uns das mal sehr weit weg anschauen. Warum möchten wir überhaupt von A nach B kommen? Und dann wieder runtergehen, also so verschiedene Ebenen springen können. Ich glaube, so diese zwei Merkmale, das finde ich so, schon sehr spannend.
Was würdest du sagen, wo siehst du dich selbst in Kreativität? Also was sind Felder, wo du sagst, doch, das weiß ich, das, also auch im Sinne von einem ganz normalen Selbstwertgefühl, was sich ja entwickelt, oder auch einer realistischen Selbsteinschätzung. Das sind Felder, wo ich gerne kreativ bin, nennen wir es mal so, das fällt am meisten leichter. Und das ist ein Feld, da dürfen gern andere mal nach vorne treten.
Also ich koche zum Beispiel gerne, aber das würde ich jetzt nicht als meine kreative Stärke anschauen. Also weißt du so, ich bin jetzt nicht der, der da extrem, also ich experimentiere in einem sehr kleinen Rahmen. Mal ein anderes Gewürz rein und so. Aber ich glaube schon, wenn es um Unternehmen geht, zum Unternehmenskontext, weil da mache ich mir auch, ich bin jetzt seit 10 Jahren selbstständig und ich habe das Privileg, dass ich sehr viel Zeit habe, um nachzudenken, weshalb ich auch sage, hey, liebe Führungskräfte, das, was euch an Zeit fehlt, das kann ich euch geben. Ich kann quasi den lieben Tag lang über solche Dinge nachdenken. Deshalb ich schon den Eindruck habe, dass ich in dem Kontext, also wenn es um Strategie geht, um neue Produkte, aber auch um strukturelle Dinge, Branding im nicht im ästhetischen Sinne nur Logo und so weiter, sondern wirklich so
Positionierung.
Die Ausrichtung, Positionierung, das Selbstbild in der Zukunft und. Solche Themen. Ich glaube schon, dass ich da sehr kreativ bin.
Mhm. Auf jeden Fall. Und was ich finde, was also Kreativität, wir haben ja einfach so das so in einen Raum gestellt mit Innovation und die spielen ja unmittelbar miteinander, die beiden Welten. Ne? Könnten wir auch schon wieder.
Du ja, genau. Ich habe auch eine These dazu. Ich habe eine These dazu.
Dann hau die noch raus. Dann hau die noch raus, bitte, weil dies gehört offensichtlich dann noch hier dazu.
Ja, also es geht genau darum, dass Innovation ist nicht das Gleiche wie Kreativität. Kreativität brauchst du zwar in der Innovation, aber je nachdem, wo du im Prozess steckst, ist zu viel Kreativität manchmal auch schädlich. Wir kennen ja viele dieses Konzept, dieses divergente Denken, konvergente Denken. Und ich glaube, es gibt immer wieder Momente, wo es sehr gut ist, sich auf etwas zu fokussieren und dann nicht mehr wieder aufzumachen und zu sagen, ja, aber wie wäre es dann mit XY und so weiter. Und ich sage mal ganz klassisch in einem Innovationsprozess, bei dem ich nicht eine Software erstelle. Software ist ein Ausnahmefall, der halt heute sehr oft vorkommt. Aber eine Software, eine App und so weiter, die kann ich ja auch noch weiterentwickeln, wenn sie schon draußen ist. Mhm. Weshalb ich sie eigentlich noch unfertig auf den Markt bringen kann. Aber ich sag mal, bei allem anderen muss ich ja irgendwo an den Punkt kommen, wo ich sage, so, das ist es jetzt.
So machen wir es jetzt, genau.
So machen wir es jetzt. Und sind wir nicht mehr super kreativ, weil sonst kommen wir nicht ans Ziel. Also Kreativität hat seine Stellen und es ist extrem wichtig. Ich glaube auch, dass Kreativität in der Zeit jetzt auch von KI und generativer KI wichtiger wird in einer vorgelagerten Position. Also wenn es darum geht, zum Beispiel spannende Fragen zu finden, da kreativ zu sein, glaube ich, ist wertvoller, als kreative Lösungen zu finden. Weil das kann ich, wenn ich eine spannende Frage habe, durchaus dann wieder die KI füttern und sagen, hey, bring mir Ideen, Lösungen zu dieser Frage. Aber ich kann sehr schlecht wirklich kreative Fragen generieren lassen. Geht irgendwie auch, aber ich würde sagen, das finde ich noch spannend, wenn Menschen das selbst
Ordnung.
Tun.
Das ist die nächste Ordnung. Genau. Ja. Ich hatte Christoph Magnussen hier im Gespräch, ganz, ganz großer Experte zum Thema KI auch, der auch wirklich das sehr anschaulich vermittelt. Und zum Schluss habe ich ihn immer gefragt, Mensch oder KI? Und er so, ja, immer Mensch. Er so, ja, warte mal ab. Und dann so, Analyse, Entscheidungen treffen, Kreativität. Und das Spannende war, er musste ganz schön überlegen, wie ging es dir damit bei Kreativität? Auf wen
das
setzt?
Mega drauf an. Also ich lese jetzt gerade ein Buch, wahrscheinlich kennen das Buch ja schon viele von Yuval Noah Harari, das neue Buch Nexus. Und da sagt er zum Beispiel Kreativität, die KI kann das. Und sehr plakativ, also die KI kann das. Wie hat zum Beispiel bei diesem Spiel Go, als es den Weltmeister Lee Sedol geschlagen hat, irgendwie im 2016 oder so, hat es einen sehr kreativen Zug gespielt. Und jetzt frage ich mich, was ist eigentlich Kreativität? Also es war ein überraschender Zug, aber braucht es für Kreativität zwingend Bewusstsein? Ich glaube nicht, weil sonst würden wir wieder einfach sagen, hey, wir nehmen was dazu, was die KI nicht hat, um zu begründen, warum die KI Kreativität nicht kann. Auch da glaube ich, es kommt drauf an. Also wenn es darum geht, die Muster wirklich zu brechen. Ich bringe immer gerne das Beispiel von Marcel Duchamp, der dieses Pissoir genommen hat, das umgedreht hat und gesagt hat, das ist ein Kunstwerk. Also dieses Kunstwerk ist mit dem Namen The Fountain. Und das war damals eine riesen Kontroverse, weil die meisten gesagt haben, das ist nicht Kunst, das ist ein handelsübliches Pissoir.
Eine Provokation, ja.
Genau, es ist eher eine Provokation. Aber das ist ein krasser Regelbruch oder ein Musterbruch, weil Kunst bedeutete vorher quasi, dass man sehr viel Fähigkeiten und sehr viel Zeit in etwas einstecken musste. Das hat er da nicht gemacht. Er hat was gekauft, hingestellt, gesagt, ist Kunst. Aber ich glaube, sowas könnte die KI nicht, weil die ja auf Muster beruht, die wir schon haben. Das heißt, innerhalb der Muster kreativ zu sein, ja, durchaus.
Aber komplett springen, aus dem Feld springen?
Komplett springen, aus dem Feld springen, nein. Und ich glaube auch nicht, dass wir das mit diesen LLMs, wie wir es heute haben, selbst wenn die besser werden, schaffen werden. Also bräuchte es andere Modelle dafür, wenn überhaupt. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist. Ist wahrscheinlich irgendwann mal möglich. Aber nicht mit den Modellen, die wir heute haben. Glaube ich nicht.
Und das, was wir erleben, ist ja oft so eine Gebrauchs-Alltagskreativität oder auch an der Stelle Innovationskraft. Genau. Und da sieht die Welt natürlich schon wieder anders aus.
Ja. Ja, ich meine, wenn ich eine kreative Geburtstagskarte schreiben möchte, das kann die KI schon, kreativ im Sinne von, aber es ist nicht, weißt du, was ich meine? Es ist so die Alltagskreativität.
Genau, genau.
Und ich glaube, ich hoffe, dass die Unternehmen sich nicht damit zufrieden geben, Innovation jetzt auf dieses Level runterzubringen, zu sagen, wir sind zufrieden mit dieser Alltagskreativität in unserem Innovationsprozess.
Was wird das nächste, und meine letzte Frage für heute, das nächste Innovationsfeld, was du dir näher anschauen möchtest, ob privat oder in deinem beruflichen Kontext? Gibt es da etwas?
Also, ja, genau. Ich habe mich jetzt gerade entschieden, ein neues Buch zu schreiben. Diesmal zusammen mit einem Kollegen, also zu zweit, mein erstes Buch zu zweit. Aber der provisorische Titel lautet noch Paradigm Shift Design. Und da geht es genau darum zu sagen, wie könnte man den Paradigmenwechsel so strukturieren, vielleicht mit Prinzipien und so, also ich möchte nicht da zu stark mit Methoden arbeiten, aber quasi klar zu machen, dass darin eine riesen Innovationskraft steckt, in diesem Wechsel der Denkmodelle vielleicht so.
Genau. Klingt wahnsinnig spannend. So, wann seid ihr fertig? Ich will schon mal in meinen Kalender gucken, damit ich dich dann einladen kann.
Das ohne Stress. Also das erste Buch habe ich ohne Stress geschrieben, das zweite, da hatte ich schon eine Deadline und das kam nicht gut. Ich muss da arbeiten können, ohne dass jemand sagt, dann und dann muss es rauskommen. I don't know.
Mit den Freiräumen, da sind sie wieder.
Okay. Und ein zweites Thema, das mich auch sehr fasziniert, ist diese, Innovation wird sehr häufig mit Technologie irgendwie gleichgesetzt. Ich habe mal so den Begriff der Technovation Fallacy geprägt. Es ist ein Denkfehler zu sagen, dass Innovation und Technologie zusammengehören. Es gehört sehr oft zusammen, aber es ist nicht ein Muss. Und sobald man das als Muss anschaut, das führt zu ganz vielen falschen Wegen.
Das ist, wenn ich Design Thinking Schulung gemacht habe, dann fand ich das auch immer sehr interessant, dass ganz viele bei dem Prototypen fast immer eine App rausgekommen. Also bei der Lösung.
Genau.
Oder auch sagst, also bitte nicht anfangen mit, welche App sollten wir bauen.
Ja, genau. Okay, oder was, wenn irgendwie Suchfelder gekreiert werden im Unternehmen, dann gibt es ein Suchfeld Artificial Intelligence und eins ist Blockchain und so. Und dann denkst du,
ganz
warum?
Genau.
Das ist ein Mittel zum Zweck, aber ihr wisst noch gar nicht, wofür und was ihr eigentlich lösen möchtet. Und also alles Fragen sind noch offen.
Was könnten wir mit diesem Blockchain mal machen?
Ja, genau. Hier ist ein Hammer. Überleg dir mal, was kannst du damit machen? Und jetzt kommt Innovation raus. Kann funktionieren. Also ich sage nicht, dass es nicht funktioniert, aber dann ist es häufig einfach ein Lucky Punch. Also Glück gehabt, dass ihr was gefunden habt und nicht logisch ist was bei rausgekommen. Ja. Genau. Also es gibt noch viele Themen, die mich da beschäftigen.
Also noch viele gute Gelegenheiten, dich nochmal einzuladen. Ich mache das definitiv. Es war für mich ein sehr anregendes Gespräch. Vielen, vielen Dank, lieber Jean-Philipp.
Ich
denke,
Dankeschön.
Ich hoffe, die Gäste werden das auch so sehen oder unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und werden viel mitnehmen aus deinen klugen Gedanken. Ich danke dir.
Danke dir auch. Vielen Dank.
Eine Stunde Denken in Möglichkeiten mit einem echten Innovationsexperten. Ihr könnt euch vorstellen, wie mein Herz hier gelacht hat und dann auch noch von ihm zu hören, dass neu allein noch nichts besser macht. Und so klug, wie er das ausgeführt hat, finde ich, ist das so hörenswert und unbedingt mal hier auf den Tisch des Hauses gehört. Also die Stunde mit Jean-Philipp Hagmann war bestimmt ein schönes Intro für euch, euch das Buch zu kaufen von ihm und euch mal die 95 Thesen zur Innovation reinzuziehen. Und es ist natürlich viel mehr als eine Toilettenlektüre, das sei nochmal gemerkt. Ansonsten bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich für eure Treue, dass ihr so brav immer wieder einschaltet, jeden Donnerstag. Ich kann das genau sehen, da geht so ein Peak nach oben in den Downloadzahlen, dann aber auch wieder ein bisschen runter. Und in der Zwischenzeit, ihr wisst schon, was zu tun ist. Hinterlasst gerne ein Like, ein Kommentar auf Apple Podcast. Ist das möglich auf allen Plattformen? Ansonsten könnt ihr Sternchen vergeben. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Es ist keine Kleinigkeit. Es hilft, den Podcast weiter wachsen zu lassen. Und das wiederum ist die Voraussetzung, dass es genauso hier weitergeht. In der Qualität, in der Taktung, mit der Art von Gesprächspartnern und Inhalten. Und ich glaube, das ist das, was ihr alle auch sucht, wenn ihr hoffentlich nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.